schön, heute bei euch hier zu sein. Als ich heute Morgen dann ja aus Richtung Kiel reingefahren bin nach Eckernförde, da habe ich mich an eine Fahrt nach Kiel erinnert, die ich aus der anderen Richtung gekommen bin. Und zwar war das 2019 im Herbst. Also ich war schon auch davor und danach nochmal in Kiel, aber das war eine besondere Fahrt rein nach Kiel. Denn unser erstes Kind, unser Sohn Titus, der wurde hier in Eckernförde im Krankenhaus geboren. Das heißt, bei der Fahrt, an die ich mich erinnert habe heute Morgen, September 19 nach Eckernförde rein, bin ich auch etwas schneller gefahren als heute Morgen, weil da war es dann Zeit. Ja, da sind wir nach Eckernförde reingefahren und sind dann drei Tage später mit unserem ersten Kind wieder nach Hause gefahren. Also hier auch ein ganz wunderbarer Ort für uns. Wir waren deshalb auch danach immer noch mal wieder da und dann mit neuen Augen. Ja, das ist ja manchmal so das Ding, wenn man Sachen erlebt hat, dann verändern wir uns auch. Dann verändern sich, so ist das für mich manchmal, dieses Empfinden, dann verändern sich so ein bisschen die Augen, mit denen wir die Dinge sehen. Und für mich ist es tatsächlich seitdem noch mehr, immer wenn ich hier bin, dass es irgendwie ein neuer Ort für mich ist dadurch nochmal, weil wir unseren Sohn mit nach Hause nehmen konnten. Für unsere Tochter haben wir das Gleiche dann nochmal mit Husum gemacht. Wir tingeln so krankenhausmäßig rum, eigentlich nur aus dem Grund, um die Diakon Flensburg damals zu vermeiden, weil wir so viel von Leuten gehört haben, also Gutes und Schlechtes tatsächlich. Und wir haben gesagt, wir wollen das Risiko nicht eingehen, wir suchen uns ein kleineres Krankenhaus, bis mir dann klar wurde, ja, und deine Aufgabe ist es dann in dem Moment dahin zu fahren. Und das war so der große Moment für mich dann, wenn es dann hieß, so, jetzt müssen wir los, jetzt ist mein großer Moment in diesem ganzen Geschehen gekommen, fahr das Auto zum Krankenhaus. So, das war meine Aufgabe und ich habe es zweimal hingekriegt und nun ist auch gut. Also, nicht überstrapazieren. Ich darf heute zu euch zu einem Thema sprechen, das mir am Herzen liegt, wie ich aber gemerkt habe, interessanterweise, was gar nicht so den ganz großen Rahmen in meinen Predigten normalerweise einnimmt. Das ist ja spannend, ne? Manchmal gibt es ja so Herzensthemen von uns, die dann aber im Alltag gar nicht so viel ausgesprochen auftauchen. Und es ist ja für jeden Tag in dieser Woche so ein Thema verknüpft mit Freude vorgegeben. Und für den heutigen Sonntag ist es ein Text aus der Apostelgeschichte mit der Überschrift, die hat er bekommen, Freude an der Schöpfung. Ja, und Schöpfung ist für mich ein großes Thema, aber ich predige nicht ständig jeden Sonntag über Schöpfung, sondern so meine Lieblingsthemen sind dann eher Jesus, Nachfolge, Gebet, im Glauben wachsen, also diese Themen, das liegt mir dann näher. Und deshalb fand ich es total schön, dass ich heute sozusagen durch die Weisheit der Allianz das Thema die Freude an der Schöpfung nochmal bekommen habe und habe da in der Vorbereitung auch für mich nochmal ganz schöne Momente, ja, irgendwie in Erinnerung gerufen bekommen. Und da gab es einen Moment, das war, glaube ich, wenn ich so zurückblicke, für mich der Moment, wo quasi Schöpfung und ich so richtig aufeinander geprallt sind, also nicht negativ, sondern vielleicht eher so zeigen, ja, so aufeinander getroffen sind, wo für mich als Junge vom platten Land Schöpfung nochmal in einem ganz anderen Ausmaß irgendwie deutlich wurde. Also so als Hintergrund, ich bin ganz in der Nähe quasi bei Schleswig aufgewachsen, ja, also ähnlich, ne, plattes Land und Wasser daneben, so, das ist so das, wie ich aufgewachsen bin, das ist so das, was ich kenne. Und irgendwann war das so der Alltag, ne, plattes Land, Wasser, so, und dann war ich 2017, auf einer Tour unterwegs. Und zwar ist es so, bei uns in der Landeskirche, wenn man in den ersten 3 Jahren ist, muss man so ein bestimmtes Maß an Fortbildung machen. Und wir, so ein paar andere Jungs und ich, dachten, wir machen das schlau, wir nehmen Fortbildung, die richtig gut klingen auf dem Papier. Weil man kriegt dann so einen Katalog und kann sich dann Fortbildung aussuchen. Und eine Fortbildung, das war im Endeffekt eine Wanderung. Wir dachten, ja super, das läuft unter Fortbildung, wir kriegen diesen Zettel am Ende und eigentlich ist es eine Woche Urlaub. Das klingt genial, wir haben uns angemeldet und das war eine Wanderung, eine Gruppe von Männern, also es konnten sich tatsächlich auch nur Männer anmelden bei dieser Tour und wir sind quasi in den Alpen wandern gegangen. Also nicht so ganz hoch mit allem drum und dran, aber schon mehr als das, was ich kannte. So. Ich ganz blauäugig angemeldet, dachte, super, das wird einfach, ja? Bisschen spazieren gehen mit dem Rucksack. So. Klar, stand natürlich drin, ruhig schon mal vorher ein bisschen fit sein. Dachte ich, ja gut, na, ich bin irgendwie Anfang 30, so ein bisschen grundfit bin ich ja. So. Mein Rucksack gepackt, Rucksack dabei und dann los. Mit dem Zug sind wir dann runtergefahren und waren dann da. Und die Idee war, eine Woche lang immer ein Stück wandern und dann so von Hütte zu Hütte. Jede Nacht woanders schlafen und am Ende kommt man quasi wieder am Bahnhof an und fährt nach Hause. So, wir dann so 10, 12 Leute waren, wir sind dann los. Und so nach der ersten Stunde habe ich dann gemerkt, warum in dieser Anmeldung drin stand, ja, guckt schon mal, dass ihr so ein bisschen fit seid. So, weil je weiter ich gekommen bin, umso mehr wurde mein Gang quasi von, ne, ich wandere diesen Berg hoch zu, mein Gott, ist mein Rucksack schwer. Und es wurde irgendwie, irgendwann war es wirklich nur noch so Schritt für Schritt, ne, ein Schritt nach dem nächsten. Und ich habe quasi jetzt nach unten geguckt dadurch, weil ich wollte jetzt auch nicht irgendwie am ersten Tag stolpern und mich irgendwie verletzen, so. Und dann kam dieser Moment. Ja, morgens losgelaufen, hier und da eine kleine Pause, aber dann war so die große Pause am Nachmittag, vor dem letzten Stück zur Hütte hin. Und dann sind wir diesen Weg hochgekommen. Viele waren schon vorher da, also ich bin diesen Weg hochgekommen. Und in dem Moment gucke ich quasi dann zum ersten Mal gefühlt seit Ewigkeiten wieder nach oben, weil ich ja die ganze Zeit darauf konzentriert war, nicht hinzufallen. Und ich gucke und habe da ein riesen Bergpanorama, was ich nur von Fotos kannte, ja. Wie gesagt, hier in der Nähe aufgewachsen, so viele Berge haben wir nicht. Und ich sehe dieses riesen Bergpanorama. Also ich konnte nur noch staunen. Ich stand da und habe das gesehen. Und das war wirklich so ein, als hätte Gott da so, na Gunnar, wollen wir nochmal sicher gehen, dass du weißt, ne? Hier, das war ich. So. Und ich stand da so, das ist Wahnsinn. Also ich weiß nicht, ob ihr so eine große Natur, also weil das war wirklich wie so, die Worte haben gefehlt. Ich stand da als Junge von der Küste, schau dieses Bergpanorama an mit allem drum und dran. Ne? Ein paar Bäumchen, eine Ziege, oben noch Schnee drauf, die Wolken, die sich da dann so durchziehen, die Sonne kommt hinten durch, wie gemalt. Und stehe da und kann nur staunen über das, was ich da sehe. Und das hatte ich dann noch 5 Tage weiter. Und ne, um es abzukürzen, ich bin wieder nach Hause gekommen, ich bin nicht hingefallen und ich wurde jeden Tag ein bisschen fitter. Aber kleiner extra Hinweis heute, wenn in so einer Anmeldung drinsteht, guckt, dass ihr grundfit seid, dann guckt, dass ihr ein bisschen grundfit seid, wenn ihr sowas macht. Was mir aber da nochmal deutlich wurde, deshalb habe ich mich daran erinnert beim Vorbereiten, ist, in uns Menschen, da ist so ein Gespür, da ist so eine Sehnsucht nach Schönheit. Wir erkennen Dinge, wenn die einfach an sich eine Schönheit, eine Größe, eine Erhabenheit haben. So wie dieses Bergpanorama. So wie wenn Leute ja nicht grundlos in Museen gehen, um sich Bilder anzuschauen, die vor Hunderten von Jahren gemalt wurden. Dann stehen die vor der Mona Lisa und bestaunen die und bestaunen, dass da irgendwie eine Schönheit drin ist, dass da was drin ist, was anders ist als andere Bilder. Und manchmal lässt uns das dann sogar nach dem Künstler fragen. Ja, wir fragen uns, wer hat das denn gemalt? Oder wir wollen dann so ein bisschen Hintergrundinfos wissen zu dem Mann, zu der Frau, die dieses Kunstwerk erschaffen hat, die das gemalt hat. Oder bei einem Film vielleicht zu dem Regisseur, der den gedreht hat, der diese Vision hatte, wie die Geschichte als Bild dann irgendwann im Kino sein kann. Oder bei einem Musiker, bei einer Musikerin, die eine Idee hatte, die einen Text hatte, die eine Melodie gehört hat und die aufgeschrieben hat, geprobt hat, arrangiert hat, bis sie dann mit Instrumenten auf einer Bühne oder auf einer CD im Internet, wie auch immer, zu hören ist, mit Leuten geteilt werden kann. Ja, und wir fragen uns, wie ist das entstanden? Oder diese klassische Frage aus der Schule, was wollte uns der Künstler damit sagen? Das sind so die Fragen, die dann kommen, die wir uns stellen, wenn wir auf sowas treffen und merken, das ist besonders. Das ist schön. Das ist was Geschaffenes. Das ist was, wo Herzblut, wo Gedanken, wo Leidenschaft mit drin steckt. Und ich glaube, sowas erleben wir oft, wenn wir auf diese Schönheit treffen. Wenn wir auf etwas treffen, wo wir merken, das ist besonders. So wie ich mit dem großen Bergpanorama. Und der Paulus, ne, der hat sich das auch manchmal zu Nutzen gemacht, dieses Staunen der Menschen. Dieses Staunen, wenn man etwas gegenübersteht, was man auf einmal mit neuen Augen sieht. Der Text, ich weiß nicht, ob ihr den schon vorher angeguckt habt, für die einzelnen Tage in dem Allianzheft oder auf dem Flyer, der ist heute aus der Apostelgeschichte. Und Apostelgeschichte 14 ist das. Und ich lese euch den mal vor. Das ist ein Vers, Apostelgeschichte 14, Vers 17. Und Paulus spricht da. Und doch hat er sich selbst nicht unbelegt gelassen. hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Das ist dieser Satz, den wir für heute gekriegt haben. Gott hat sich nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan, hat euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt, hat eure Herzen mit Freude erfüllt. Und er sagt das in einem spannenden Moment. Ich weiß nicht, ob ihr den Zusammenhang kennt von dieser Apostelgeschichte 14, von diesem Kapitel. Der Paulus und Barnabas, die sind unterwegs auf der ersten Missionsreise. Und die ziehen los nach Pfingsten, und weil beschlossen ist, das, was hier passiert ist, die Botschaft von Jesus, wie unser Herz in Brand gesteckt wurde, das sollen die Menschen erfahren. Das sollen die erfahren. Und Paulus und Barnabas sind unterwegs, nicht bei der jüdischen Community, bei denen, wo man vielleicht sagen könnte, okay, wenn ich denen jetzt komme mit Schöpfung, mit Gott, ne, Genesis 1, da ist irgendwie was da, sondern die beiden sind unterwegs, so heißt das dann in der Bibel immer, unter den Heiden. Das bedeutet einfach alle, die nicht vorher schon Juden waren. Und da sind die unterwegs und die treffen in dieser Stadt Menschen und erzählen von Gott. Und mit einem Mal geht da richtig was los. Das ist, wenn man es liest, könnte man fast denken, das könnte so der Anfang von so einer Verwechslungskomödie sein. Denn die Menschen dort, die erkennen, dass da was ist, ja, die sehen mit ihren Augen etwas, was irgendwie anders ist als normal, die hören mit ihren Ohren etwas und kommen auf den fixen Gedanken, die beiden, die da vor uns stehen, das sind Zeus und Hermes. Steht in der Bibel, habe ich nicht erfunden. Das sind Zeus, also die ordnen das in das Raster ein, was sie irgendwie kennen. Und die kennen halt ihre Göttergeschichten, ne? Mit Olymp und da wohnen die und dann manchmal kommen die runter und stellen dann Dinge an und so weiter. Die ordnen das in das Raster ein, das sie kennen von der Welt. Und erkennen, okay, hier passiert was Besonderes. Das sind Zeus und Hermes, ja. Zeus, irgendwie groß und stattlich. Und Hermes, der Bote, der spricht, der die, ne? So, und da kommt einer, der erzählt uns was, das ist Hermes. Und es könnte fast so ein bisschen komödiantisch sein, wenn es nicht so tragisch wäre. Wenn es nicht so tragisch wäre, dass die vollkommen daneben liegen und so in ihrem Weltbild, in ihrer Denke gefangen sind, die so am Ziel vorbeiführt. Die so daran vorbeigeht, an dem, was da eigentlich gerade passiert. Ja, es geht noch weiter. Die denken dann nicht nur, das sind Zeus und Hermes, sondern die denken, okay, was machen wir, wenn Zeus und Hermes kommen? Wir machen ein großes Fest mit Opfern, allen drum und dran. Ja, die sammeln schon die Sachen zusammen, die Rinder und die Priester stehen bereit, wollen da jetzt schon anfangen zu opfern. Und Paulus und Barnabas können das gerade noch stoppen und rufen, hört auf und predigen dann. Und dann kommt nämlich dieser Satz, den wir gerade gehört haben. Ja? Davor ist es im Sinne von, ihr wisst zwar nicht ganz genau, was hier gerade passiert, ja? Ja, in Klammern, wir sind nicht Zeus und Hermes. Ihr wisst zwar nicht genau gerade, was hier passiert, aber Gott hat sich selbst unter euch nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Mit anderen Worten, die sagen, ich möchte euch von einem Gott erzählen, ihr kennt zwar den Namen noch nicht, ihr kennt zwar den Hintergrund noch nicht, ihr kennt zwar die Details noch nicht, aber ihr wisst etwas von dem, was er tut. Ihr wisst was davon, wie er euch Regen aus dem Himmel geschenkt hat, damit eure Saat wächst. Ihr wisst quasi über Umwege von diesem Gott, weil der uns fruchtbare Zeiten geschenkt hat, weil der Jahreszeiten eingerichtet hat, weil er dafür sorgt, dass im Frühjahr die Dinge immer wieder neu blühen, dass im Sommer es wächst, dass im Herbst geerntet werden kann und dass dann nach dem Winter alles von vorne losgeht. Das wisst ihr, ohne diesen Gott zu kennen. Er hat euch ernährt. Er hat euch Freude ins Herz geschenkt. Und Paulus sagt, und daran möchte ich jetzt anknüpfen und euch erzählen, wer dieser Gott eigentlich ist. Mit anderen Worten, er versucht den Menschen zu zeigen, dass sie Gott über das Gute erkennen sollen, das sie erleben. Und er nimmt Dinge aus der Schöpfung als Beispiel. Den Kreislauf der Jahreszeiten. Der Regen, der immer wieder fällt. Die Saat, die wächst. Ja? Das sind die Beispiele, die er nimmt. Diese allgemeinen Beispiele, die wir Menschen jeden Tag mit unseren Augen sehen und uns manchmal gar nicht so viele Gedanken darüber machen. Wir gucken raus und denken, oh Mist, regnet, ich wollte spazieren gehen. Und Paulus sagt, schau mal, es regnet, das war Gott. Nicht, damit du nicht spazieren gehst, sondern vielleicht heute als kleine Erinnerung, dass du ihn nicht vergisst. Paulus nimmt diese Schönheit der Schöpfung, diese Versorgung, die Gott uns Menschen gibt, als Beispiel, um eine Brücke zu bauen, um eine Brücke zu bauen zu den Menschen, die das kennen, die die Auswirkungen, die Taten Gottes auf Umwegen erlebt haben, die Gott aber nicht kennen. Diese Brücke will er bauen. Und er zeigt uns damit was von Gott. Er zeigt uns etwas über Gott. Er verrät uns etwas über Gott durch diese Worte. Zum einen zeigt er uns, wie Gott uns Menschen sieht. Ja, denn all das, was er erwähnt hat, ne, mit Regen und Freude im Herzen und Jahreszeiten, das nennt die Theologie dann ja manchmal die allgemeine Gnade. Also die Dinge oder die Gnade, die uns zwar nicht rettet, die aber allgemein für uns Menschen da ist. Also man kann ja sagen, es ist allgemein eine gute Sache, dass Dinge, wenn ich was aussehe, dass das wächst, wir das ernten können und daraus ein Brot backen können, um das zu essen. Und da muss ich kein Christ oder Christin für sein, das kann ich auch so machen. Und das ist allgemeine Gnade. Gott hat aus seiner Gnade Dinge so eingerichtet, die funktionieren für jeden Menschen, damit das Leben einen gewissen Rhythmus hat, damit es einen gewissen Kreislauf gibt. Das heißt, Gott hat das getan aus Liebe. Muss er ja nicht. Er hat es aus Liebe getan. Und das Zweite, was wir lernen, Gott behandelt uns anders, als wir es verdient hätten. Denn was wäre, ja, wenn wir ganz zurückblättern, Schöpfung, die Welt ist geschaffen und siehe, alles ist gut. Was passiert in Kapitel 3? Es geht den Bach runter. Die Schlange kommt dazu und Adam und Eva fliegen aus dem Paradies raus. Man hätte ja sagen können, okay, war nix. War nix. Aber Gott schaut uns, ja, wie sind wir beim Thema, Gott schaut uns an, so liebevoll, dass er uns mehr gibt, als wir verdienen würden. Denn was wir verdienen, wäre nach dem Rausschmiss aus dem Paradies was anderes. Aber nein, auch außerhalb des Paradieses wirkt diese allgemeine Gnade. Dinge wachsen, Sonne scheint, manchmal regnet es. Und Gott lässt sich in all dem entdecken. Das sagt Paulus den Menschen. Gott lässt sich da entdecken. Schaut mal, was ihr erlebt. Wo kommt es eigentlich her? So wie wenn wir ein Kunstwerk anschauen und uns fragen, wer hat das gemalt? So wie ich die Berge angeschaut habe und gedacht habe, wer hat die da hingestellt? Und das zeigt uns Gottes Größe nochmal auf einem ganz anderen Level, wie wir die manchmal, wenn wir so in unserem ganz normalen Alltag sind, in unserem ganz normalen Erleben, manchmal dann gar nicht mehr sehen, weil unsere Augen immer das Gleiche sehen. Und Paulus, der piekst die Menschen hier so ein bisschen an und sagt, schaut mal das, was ihr seht, schaut das mal anders an. Schaut da mal drauf mit dem Blick, der sagt, das habt ihr von Gott. Also Gott lässt sich in all dem entdecken, sehen wir, in dem Schönen, in der Schöpfung. Wir sehen aber noch mehr, wenn wir die Schöpfung aus diesem Blickwinkel betrachten. Wir sehen nämlich auch, dass Gott wirklich lebendig ist. Gott ist wirklich lebendig. Er ist nämlich nicht nur der Schöpfer von all dem, er ist auch der Erhalter von all dem. Gott hat es nicht nur geschaffen und ist dann weggegangen, sondern er erhält es. Er erhält es. Und so viel in unserem Leben fällt darunter. Jetzt hast du wahrscheinlich gerade einen Atemzug getan, in der kurzen Pause, die ich gemacht habe. Und jetzt schon wieder. Ja? Und wieder. Gott hält auch uns. Jeder Atemzug, den wir tun, jeder neue Frühling, all das erhält Gott in dieser Welt. Solange er möchte. Und die Tragik ist, wenn man das manchmal mit offenen Augen sieht und trotzdem nicht erkennt, dass Gott nicht nur der Schöpfer ist, der es uns geschenkt hat, sondern auch der Erhalter ist, der jetzt lebendig da ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt ja die unterschiedlichsten Modelle, auch abgesehen jetzt von der Gruppe, die Paulus da das Opfer darbringen will und denkt, okay, da kommen gerade zwei vom Olymp runter, ist ja heute nicht mehr so verbreitet, dass Leute das wirklich denken, da kommen jetzt welche vom Olymp runter. Aber auch heute sind die Blickwinkel auf die Welt ja durchaus sehr unterschiedlich. Es gibt ja den ganz starken Naturalismus. Menschen, die sagen, na, die Welt ist halt Natur, so, ist fertig. Das ist ein Baum, fertig. Der ist irgendwie halt gewachsen und da ist aber nicht mehr. So, ja? Das heißt, Gott kommt da drin nicht vor. Die Sachen sind da, aber Gott kommt nicht vor. Es gibt dann das ganz krasse Gegenstück sozusagen, den Pantheismus. So, also Gott ist quasi, alles ist Gott. Der Baum ist Gott. Der Mikroständer ist Gott. Die Lampen sind Gott. Alles ist Gott. Du und ich sind Gott. Ja, das komplette Gegenstück dazu. Komplett in die andere Richtung gelaufen. Um sich die Welt irgendwie in den Raster zu packen. Und da ist nichts mehr zu trennen mit einem Mal. Dann gibt es so Modelle, die quasi dualistisch sind, wie so zwei Schienen, die parallel laufen. Es gibt die Welt und es gibt Gott und Gott hat die Welt auch irgendwie geschaffen, aber danach läuft es einfach so, dann hat er sie in Ruhe gelassen. Da kann man nicht mehr viel erwarten dann. Und dann gibt es das, was die Bibel uns zeigt. Dass Gott die Welt geschaffen hat und dass er sie erhält, dass er lebendig ist und jetzt da ist. Gott ist nicht die Welt und die Welt ist nicht Gott. Aber wir können Gott erfahren. Wir können eine Beziehung mit ihm haben als Menschen hier auf dieser Welt. Mit Gott, der ganz anders ist. Der aber in Jesus zu uns gekommen ist. Der uns so nahe ist, weil er uns zeigen möchte, wer er ist. Weil er noch deutlicher als nur durch Regen und Jahreszeiten zeigen möchte, wer er ist. Weil er das Gute, was er gegeben hat, noch mit mehr Inhalt füllen will. Weil er sagen möchte, das habt ihr erlebt, das habt ihr gesehen. Und ich bin's, der dahinter steht. Und mehr als das, ich habe dich in diese Welt gesetzt und ich möchte zu dir eine Beziehung haben und ich möchte mit dir den Weg dieses Lebens gehen. Und ich möchte dich von dem befreien, was deine Seele und dein Herz gefangen hält. Ich möchte die Last, ich möchte die Sünde, ich möchte die Schuld von deiner Schulter nehmen. Und da finde ich, liegt die Tragik drin, wenn die Menschen damals das nicht erkennen, sondern vielleicht auch, weil sie es in dem Moment nicht anders können, es erstmal in ihr Bild einordnen und zum Glück ist Paulus da, der denen dann hilft, das einzuordnen. Und genauso ähnlich, wie wir es heute manchmal erleben, wenn Menschen zum Beispiel in so einem starken Naturalismus gefangen sind, dass sie gar keinen Platz, gar keine Möglichkeit für Gott lassen. Ja, egal was passieren würde, es würde in dieses Raster reinfallen und Gott kann da drin nicht vorkommen. Es ist vorher schon geklärt. Gott kann da nicht auftauchen. Und die Schönheit der Schöpfung, dieses Erleben, dieses Staunen, es wird sofort wieder ein Deckel drauf gemacht. Weil dafür kein Platz ist. Und damit kommen wir zum dritten. Ja, wenn wir hören, dass Gott sich entdecken lässt in seiner Schöpfung, in dem, was wir erleben. Wenn wir dann sehen, dass dieses ihn entdecken können, ein Zeichen für seine Lebendigkeit, für sein Jetzt-Hier-Sein ist. Dann ist das Dritte, wo ich mir ein paar Gedanken drüber gemacht habe, dass dieses Staunen vor der Schöpfung, dieses Staunen vor der Schönheit im Idealfall zur Anbetung führt und die Anbetung wieder zum Staunen. Ja, das Staunen führt zur Anbetung und die Anbetung führt wieder zum Staunen. Wir wissen nicht, wie diese Begegnung genau ausgegangen ist. Ja, also das ist so kurz vor dem Endstück, was wir diesen kleinen Vers, den wir haben. Ja, wenn Paulus erinnert, er hat euch viel Gutes getan, vom Himmel hat es geregnet, ihr habt fruchtbare Zeiten erlebt, er hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Dann hören wir, wie er dann ansetzt, um vermutlich das Evangelium zu predigen. Aber wir hören danach dann nicht noch seitenweise, was dann dort passiert ist, wie sich Gemeinden gegründet haben und Menschen angefangen haben, mutig komme ich vor den Thron zu singen. Aber das wäre das Ideal. Das Ideal wäre, dass Menschen durch dieses Staunen die Fragen stellen, wo kommt's her? Wer hat uns das gegeben? Wer hat uns das geschenkt? Wer meint es so gut mit mir? Ja, idealerweise führt diese Wertschätzung der Gabe zur Wertschätzung des Gebers. So wie bei Geschenken, die wir als Menschen machen. Wenn ich jemandem ein Geschenk mache, dann wollte jetzt sagen, dann packe ich das schön ein. Die Realität ist, dann packt meine Frau das schön ein. Aber tun wir so, als würde ich das machen. Wenn ich jemandem ein Geschenk mache, dann packe ich das schön ein, mache mir Gedanken, gebt der Person das? Die packt es aus, ja, nur Geschenke, die wir auspacken, sind sinnvoll. Packt es aus, freut sich über das Geschenk, freut sich aber wahrscheinlich auch ein Stück über mich. Und genauso andersrum, wenn ich ein Geschenk bekomme, dann packe ich es aus. Ich freue mich über die Sache, freue mich aber mindestens oder noch mehr darüber, dass die andere Person sich so viel Gedanken gemacht hat, dass die überlegt hat, was könnte Gunnar denn brauchen, worüber freut er sich zu Weihnachten, womit kann der was anfangen, was ist sinnvoll. Ja, also wenn ich mich über die Gabe freue, führt das im Idealfall dazu, dass ich nach dem frage, der es mir gegeben hat. Und da ist Schöpfung immer wieder ganz stark da. Da ist Schöpfung immer wieder da. Wir schauen das Schöne an. Wir staunen über das, was wir sehen und kommen von diesem Staunen zum Anbeten dessen, der es geschaffen hat. Und je mehr wir das tun, umso mehr kommen wir dann wieder zum Staunen, weil wir jedes Mal was Neues an Gott entdecken, weil wir jedes Mal was Neues sehen, wo dieser Gott am Werk ist. Und dann kommen wir immer näher zu dem, was das eigentliche Ziel ist. Nämlich das Nachhausekommen zu diesem Gott. Das Umkehren zu diesem Gott. Ja, nicht nur erkennen, schöner Berg, den hat Gott gemacht. Sondern erkennen, schöner Berg, den hat Gott gemacht. Staunen und fragen, okay, was hat das mit meinem Leben zu tun? Was möchte dieser Gott von dir und mir? Wie möchte dieser Gott, der die Welt geschaffen hat, der sie erhält. Wie möchte dieser Gott in meinem Leben, in deinem Leben seinen Platz haben? Wo ist mein Platz in dieser ganzen großen Geschichte? Und dann kommen wir zur persönlichen Gnade. Dann ist es nicht mehr das Allgemeine, die Jahreszeiten und der Regen, sondern kommen wir zu dem Persönlichen. Dann kommen wir zu der persönlichen Gnade, zu der Liebe, mit der Gott dich und mich anschaut und sagt, du bist mein Geschöpf. Komm du zu mir nach Hause. Ich möchte neu mit dir anfangen. Ich möchte dir meinen Geist schenken, der dich begleitet, der dich ausrüstet in diesem Leben. Am Ende des Tages geht es hier eigentlich ums erste Gebot. Ja, da sind Menschen, die haben ihr Bild und ordnen die Dinge, die sie erleben, ein. Und Paulus kommt und sagt, pass auf, ich erzähle euch von dem, der es eigentlich gemacht hat. Und der nicht ganz weit entfernt ist und nichts mit dir zu tun haben will, sondern der da ist, der nahe ist, der dich kennt. Länger als deine eigenen Eltern dich kennen. Vom ersten Moment an kannte er dich. Und das versetzt in Staunen. Das versetzt in Staunen, die im Idealfall zur Anbetung führt, die wieder zum Staunen führt, weil wir immer mehr erfahren über diesen Gott. Und all das angefangen bei der Erkenntnis, naja, manchmal regnet's. Manchmal regnet's. Was hat der Künstler sich dabei wohl gedacht? Er hat an dich gedacht. Er hat an dich gedacht. Und bei all dem, was auch in diesem Jahr vor dir liegt. Ich fand das so schön, wie du das gesagt hast mit dem Lied. Das kenne ich nämlich auch von zu Hause. Ja, wir wollen mittendurch. Wir wollen mittendurch. Und manchmal ist ja genau das in unserem Leben die Situation. Wir wollen mittendurch. Und die Frage ist, wie gehen wir dann mittendurch durch die Dinge? Und ich glaube, es hilft uns, wenn wir die Dinge, die wir erleben, in dieses größere Bild einordnen können. Ja, nicht mit dem Olymp und den Göttern, die runterklettern, sondern mit einem Gott, der aus Freiheit und Liebe die Welt geschaffen hat und dich und mich geschaffen hat und dich und mich begleitet. Und er sagt, du darfst dich über die Schöpfung freuen, ja, Freude an der Schöpfung. Du darfst dich freuen über das, was ich gegeben habe. Du darfst dich freuen, dass ich dir Jahreszeiten geschenkt habe. Auch wenn das im Januar ein bisschen schwierig ist manchmal, finde ich. Ja, aber du darfst dich freuen über die Jahreszeiten, die ich gegeben habe. Du wirst dadurch gesegnet. Du bekommst dadurch etwas mit von mir. Vielleicht sollten wir uns jetzt zum Schluss die Fragen stellen, wann war das in meinem Leben so? Wann habe ich das letzte Mal die Augen mit dieser Perspektive auf die Welt geschaut? Wann habe ich zum letzten Mal so auf die Welt geschaut und über die Schöpfung gestaunt, über den Gott gestaunt, der dahinter ist? Der ist ja quasi so plakativ, so einfach, so deutlich in die Welt gesetzt hat, und ich laufe manchmal einfach dran vorbei. Ja? Auch eben, ich bin hier lang gefahren, man kommt ja dann am Wasser vorbei, wenn man über die Bundesstraße kommt. Ich dachte, ach guck, ja Wasser. Weitergefahren. Was hätte ich auch denken können? Ich hätte staunen können über das Wasser, über die Gewalten, über alles, was da drin lebt, über das Leben, das Wasser ermöglicht. Aber ich bin gefahren, ah Wasser, ah guck, da vorne ist eine Ampel. War ich mit dem Gedanken schon wieder woanders. Wann hast du das letzte Mal über die Schöpfung gestaunt? Und wann hat dieses Staunen dich das letzte Mal dazu geführt, nach dem zu fragen, der dahinter steht? Nach dem zu fragen, der das gemacht hat und den anzubeten für das, was er getan hat? Wir können auch noch weiter fragen. Ja, wir haben am Anfang darüber nachgedacht, dass Leute in Museen gehen, um sich Bilder anzuschauen oder Filme schauen und da was Künstlerisches, was Schönes drin entdecken. Wann hast du das letzte Mal dieses Schöpferische, dieses Künstlerische gelebt und hast etwas einfach nur für die Schönheit geschaffen? Nicht, weil es nützlich ist oder weil man es braucht oder weil es praktisch ist, sondern wann hast du die Schönheit dieser Welt bereichert? Durch Musik, durch ein Gedicht, durch ein Bild. Und wann hast du dann einen Schritt zurück gemacht, hast das gesehen und für einen Moment gespürt, das, was ich gerade in ganz klein gemacht habe, in unvorstellbar größer macht Gott das. Und hast gedacht, Wahnsinn. Und den Gott, mit dem Gott kann ich in einer Beziehung sein. Der Gott ist für mich Mensch geworden. Der Gott hat gesagt, für dich trage ich die Last, die du nicht tragen kannst. Für dich gehe ich ans Kreuz, für dich besiege ich sogar den Tod. Es sind manchmal so diese ganz kleinen Dinge, die uns immer wieder daran erinnern. Und bei all dem, wo die Freude an der Schöpfung für uns gut und wichtig ist, ist, glaube ich, das ein Punkt, den wir mitnehmen wollen von heute. Dass wir uns an der Schöpfung freuen und uns erinnern, wer sie geschaffen hat. Und uns erinnern, was der für uns getan hat. Ich habe noch einen Punkt hier stehen, aber ich weiß nicht, ob der zu viel ist. Pass auf, wir machen das so. Jeder guckt mal nach links oder rechts, wo jemand sitzt. Schaut euch mal an. Ja, schaut euch an. Und jetzt sagst du mal zu deinem Nachbar oder deiner Nachbarin, du bist ein Geschöpf Gottes. Denn bei all dem, was wir gehört haben, über Berge, über Regen, über Jahreszeiten, wollen wir nicht vergessen, was am sechsten Tag passiert ist. Der Mensch. Lasst uns Menschen machen nach unserem Ebenbild. Du bist ein Geschöpf, ein Meisterwerk Gottes. Du bist nicht zufällig hier, sondern du bist hier zum Staunen, du bist hier zum Anbeten und du bist hier, um auch die anderen Geschöpfe Gottes links und rechts von dir zu sehen, die daran zu erinnern, zu staunen und anzubeten, selber erinnert zu werden, zum Staunen, zum Anbeten, zum Gutes weitergeben. Und lasst uns diesen Gedanken mitnehmen. Wenn wir etwas Schönes sehen, dürfen wir fragen, wo es herkommt. Dürfen wir uns daran erinnern, dass Gott es uns geschenkt hat, dass er bei uns ist, dass wir seine Geschöpfe sind und mehr noch, dass wir die Chance haben, die Möglichkeit haben, die Einladung haben, seine Kinder zu sein. Im Namen Jesu.